Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu unserer Podcast-Folge über Rechtsextremismus bei jungen Menschen. Wir, das sind Lena und Vanessa von der Universität Erfurt. Im Rahmen eines Seminars haben wir uns in den letzten Monaten viel mit Rechtsextremismus hier in Erfurt befasst. Lena, möchtest du den Zuhörerinnen und Zuhörern das Thema der heutigen Podcast-Folge vorstellen?
Hallo auch von mir. Ja, natürlich. Wie du schon angesprochen hast, werden wir uns heute über Rechtsextremismus bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen unterhalten. Wir möchten vor allem erfahren, wie das soziale Umfeld rechtes Gedankengut erkennen kann und welche Möglichkeiten es gibt, um junge Menschen beim Ausstieg zu unterstützen. Hierfür werden wir uns später mit Noah vom Miteinander e.V. aus Halle unterhalten.
Zunächst betrachten wir aber die aktuellen Daten und Fakten aus Deutschland, um zu verstehen, wieso das Thema so aktuell ist. Laut dem Bundesverfassungsschutz von 2021 sind derzeit etwa 33.900 Menschen in Deutschland rechtsextrem, davon 13.500 gewaltbereit.
Hier in Thüringen führt das Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration, das COMREX in Jena, jedes Jahr seit 2000 eine Umfrage bezüglich der rechtsextremen Einstellungen der Thüringer Bürger durch. Die Auswertung aus dem Jahr 2021 hat ergeben, dass etwa 11% der Thüringer Bürger rechtsextrem eingestellt sind. Der Wert lag im Vorjahr noch bei 17%.
Das sind doch gute Neuigkeiten. Wir müssen die Zahlen natürlich mit Vorsicht genießen, denn die befragten Personen waren alle 18 Jahre oder älter. Auch ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist, da vorrangig nur die Fälle erfasst werden, bei denen radikales Verhalten aktiv in der Öffentlichkeit manifestiert wird.
Wie du angesprochen hast, ist es sehr problematisch, dass alle befragten Personen 18 Jahre oder älter waren. Denn es ist so wichtig, auch das Jugendalter zu betrachten. Das Einstiegsalter in die rechtsextreme Szene liegt nämlich häufig schon zwischen 12 und 15 Jahren. Oft kommen die Jugendlichen durch rechtsextreme Musik in Berührung mit der Szene. Daran hat sich seit den 90er Jahren wohl wenig geändert. Mit dem Unterschied, dass der Zugang durch Smartphones und das Internet heute noch einfacher als früher ist.
Aber bereits in der frühen Kindheit zeigen diese Jugendlichen psychische und soziale Auffälligkeiten, die auch mit aggressiven Verhaltensweisen einhergehen. Dies macht sie anfälliger für rechtsextreme Ideologien.
Eine besondere Rolle spielt dabei vor allen Dingen das soziale Umfeld. Die Eltern sind meist stark an der Entwicklung beteiligt. Ihr eigenes Verhalten und ihre Denkweisen spiegeln sich in denen ihrer Kinder wider. Kinder nehmen sogar Stereotype aus der Umwelt wahr und bilden quasi frühkindliche Vorurteile aus. Damit diese nicht in offenkundigen Vorurteilen münden, muss das soziale Umfeld diese Vorurteile früh erkennen und entsprechend intervenieren.
Auch im Jugend- und jungen Erwachsenenalter werden aufmerksame Eltern benötigt, da infolge von wechselnden Lebensumständen sowie dem gesellschaftlichen Druck, dem Wunsch nach Individualisierung und der Übernahme neuer Verantwortungen Unsicherheiten auftreten können. Rechtsextreme Weltbilder setzen nun daran an und suggerieren eine Rückkehr zum Alten, zur Sicherheit und Wärme. Gleichzeitig geben sie Hoffnung auf eine überlegene Führungsrolle inklusive Machtübernahme und stellen somit ein attraktives Aktionsfeld dar.
Wir haben also gerade gehört, dass besonders das Umfeld in der Kindheit und im Jugendalter entscheidend für die Ausprägung rechtsextremer Einstellungen ist. Deshalb sind Präventionsmaßnahmen sowohl staatlich als auch zivilgesellschaftlich von größter Bedeutung. Wie besonders Eltern, die zum engsten sozialen Umfeld gehören, präventiv und beim Ausstieg unterstützen können, soll nun in diesem Podcast näher erläutert werden. Hierfür treffen wir uns, wie eingangs bereits erläutert, mit Noah vom Verein Miteinander e.V. in Halle an der Saale. Miteinander e.V. ist ein gemeinnütziger Verein in Sachsen-Anhalt. Seit mehr als 20 Jahren setzt er sich gegen rechtsextreme Ideologien und für Demokratie und Weltoffenheit ein. Es gibt Opferberatungen, Bildungsprojekte in der Prävention, Unterstützung von Personen, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen, aber auch die Beratung betroffener Eltern. Vergleichbar mit Miteinander e.V. sind in Thüringen ESRA in der Opferberatung und MOBIT als mobiler Beratungsdienst. In Jena gibt es außerdem den Verein Trudel 11, der rund um das Thema des Ausstiegs arbeitet.
Hi. Hallo.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier beim Miteinander e.V.
Hallo Noah an der Stelle nochmal.
Hallo.
In unserem Podcast soll es ja besonders um junge Menschen gehen. Wo liegt denn die besondere Gefährdung, dass junge Menschen rechtsextremes Gedankengut entwickeln und dann vielleicht auch in diese rechtsextreme Szene abrutschen, in Anführungszeichen?
Ich glaube, wichtig zu sagen, okay, Rechtsextremismus ist nicht ein Jugendphänomen. Zum Beispiel, wenn man sich Untersuchungen anschaut, wie es in NRW gab von der Altersstruktur von rechtsextremen Gewalttätern. Da kann man sehen, dass zum Beispiel im Jahr 2017 dass der Altersdurchschnitt von den rechtsextremen Gewalttätern bei 37 Jahre lag, was ja natürlich deutlich überhalb des Jugendbereiches liegt. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, sich das auch in einem Jugendbereich natürlich ganz genau anzuschauen und sich um quasi da auch schon präventiv, wozu wir vielleicht später nochmal kommen, anzuschauen, wo man quasi intervenieren oder eingreifen oder ja präventiv sein kann. Und das ist aber auch quasi, warum sich Jugendliche dem zuwenden, lässt sich nicht quasi mit einer Antwort beantworten, sondern das sind immer multiple Faktoren, die dann eine Rolle spielen und die wechselseitig quasi sich beeinflussen und sich gegenseitig begünstigen können. Und da sind zum einen natürlich die Familienverhältnisse, die natürlich sehr prägend sind. Also das können zum einen quasi die Prekarität von Familiensystemen sein. Also das heißt quasi, wenn ich keine Bindung erlebe in meiner Familie oder nicht das Gefühl habe, dass ich irgendwie aufgehoben oder mich aufgehoben fühle, können das Sachen sein, dass ich mich dann diese Bindung irgendwie in anderen Formen suche. Das kann der gleiche Fall sein, wenn ich eine sehr autoritäre oder auch gewaltvolle Erziehung erfahre, die dann quasi zur irgendwie Gewaltausübung auch gegenüber anderen führen kann. Und es kann natürlich auch sein, dass mir von meinem Elternhaus schon quasi klare Feindbilder und quasi welche Gruppen weniger wert sind, auch schon vermittelt wird und dass ich das dann internalisiere. Eine Rolle können auch biografische Brüche und Krisenerfahrungen sein. Das heißt, wenn ich jetzt zentrale Bezugspersonen verliere, ich verhärtete Konflikte in meiner Familie habe oder ich Schul- oder Ausbildungsabbrüche erlebe, dann können das quasi Phasen der Verunsicherung und Orientierungslosigkeit sein, die dann wiederum diese Ideen oder auch vor allem, nicht nur die Ideen, aber vor allem die Szene und was sie eben anbietet, attraktiv sein oder attraktiv machen. Und ähnlich ist das quasi, wenn ich jetzt in der Schule eigene Abwertungen oder keine Anerkennung erfahre. Also jetzt nicht nur in der Familie, sondern auch im Sozialraum Schule und mich dann in quasi so eine Außenseiterposition begebe. Das ein anderer Faktor, der eine Rolle spielen kann, ist die sozioökonomische Benachteiligung. Das heißt quasi, wenn ich erfahre, dass weil natürlich in unserer Gesellschaft eben Anerkennung auch vor allem über so, was für eine Arbeit habe ich und wie viel Geld verdiene ich. Und wenn ich dann erfahre, okay, ich bin in dem Sinne quasi nicht viel wert oder ich gehöre nicht quasi zum erfolgreichen Teil der Gesellschaft dazu, dann kann das natürlich auch begünstigen, dass ich dann die Gründe dafür in der Abwertung eben anderer suche. Und all diese Faktoren können eben dazu führen, dass ich vor allem mich dann einer rechten Szene eben anschließe, weil ich da diese Sachen, die mir eben durch die Faktoren vorher erfahren habe, dass ich eben dieses Versprechen von Gemeinschaft, Zugehörigkeit, Halt und Orientierung halt eben in dieser Gemeinschaft oder in dieser Gruppe eben wiederfinde. Und das führt dann vielleicht zu meinem letzten Punkt, dass es in vor allem, also nicht nur, aber auch in ländlichen Regionen, wo es eben keine Angebote gibt also jugendkulturelle Angebote, wo dann vielleicht die einzigen Angebote, die es gibt von so rechten von rechten Gruppen eben angeboten werden, dann ist es ja relativ klar, dass auch dadurch eben Zugänge geschaffen wurden.
Vielen Dank an dieser Stelle. Vielleicht können Sie jetzt noch einmal kurz herausstellen, wo die besondere Relevanz liegt, bei jungen Menschen früh einzugreifen.
Das habe ich ja gerade so kurz angeschnitten, aber grundsätzlich kann man sagen, je fester das rechte quasi oder geschlossener das rechte Weltbild ist und desto stärker die sozialen Beziehungen in die Szene hinein sind, desto schwieriger ist es oder desto unwahrscheinlicher, dass Menschen sich wieder davon lösen können. Und deswegen kann man erstmal davon ausgehen, dass bei jungen Menschen das noch nicht so stark ausgeprägt ist, weil sie eben noch nicht so lange vielleicht in der Szene sind oder eben noch nicht so verfestigt sind und deswegen ja es noch Zugänge gibt zu den jungen Menschen. Und deswegen kann man eigentlich sagen, desto früher man irgendwie versucht, da auch Zugänge zu schaffen zu den jungen Menschen, desto besser.
Danke. Genau, das leitet eigentlich schon über zur nächsten Frage, die wir noch so ein bisschen einschieben wollten. Warum die Eltern dann so eine besondere Rolle spielen, das hatten Sie ja jetzt auch schon kurz angeschnitten.
Also, ich meine, die Eltern spielen halt in dem Sinne eine Rolle, dass sie diejenigen sind, die eigentlich, sag ich mal, die primärste oder die beste Prävention leisten können, im Sinne von, dass sie eben vor allem durch eine liebevolle und eine hingewandte und vielleicht auch ein Interesse an der Person zeigende Beziehung dadurch sorgen können, dass eben diese Angebote, diese rechtsextreme Ideologie oder die Gruppen machen, eigentlich gar nicht, dass es gar nicht überhaupt dazu kommt. Dann zeigt sich, dass es von zentraler Bedeutung ist, dass es eben eine Person gibt, die die Beziehung oder eine vertrauensvolle Beziehung zu den Menschen, die in so einer rechten Szene sind, irgendwie aufrechterhält und gleichzeitig aber auch aufzeigt, dass das, was die Person macht und das, was sie quasi denkt, abgelehnt wird und als ja abgelehnt wird. Also das, was gesagt wird, die Trennung von Person und Handlung, zu sagen, hey, ich möchte mit dir, weil ich mag dich, ich möchte zu dir weiterhin eine Beziehung führen, aber das, was du machst, finde ich falsch. Also diese Gleichzeitigkeit dessen total wichtig ist für das, wenn es überhaupt einen Aufstiegs- oder Distanzierungsprozess gibt, dann hat das auch immer eine Rolle gespielt. Und diese Rolle können natürlich verschiedene Menschen einnehmen, zum Beispiel eben auch die Eltern, die trotz vielleicht von anderen Brüchen trotzdem die Beziehung aufrechterhalten haben.
An der Stelle würden wir dann direkt in die Frage überleiten, woran Eltern eben im Allgemeinen das soziale Umfeld und möglicherweise die rechtsextremen Tendenzen erkennen können, weil es gibt ja da einige Codes, zum Beispiel in der Kleidung oder gewisse Ideologien, Weltbilder, Ansichten, die natürlich auch geäußert werden.
Also es gibt, also wie du schon sagtest, es gibt halt, das ist so vielfältig, quasi diese, vielleicht, sag ich mal, diese Codes und Symbol- und Kleidungswelt, weil es eben auch sehr unterschiedliche, würde ich sagen, rechtsextreme Szenen gibt. Und deswegen würde ich jetzt vielleicht nicht auf alle diese Codes und Symbole eingehen, weil die gibt es auch gut aufbereitet im Internet. Da kann man das nochmal gut recherchieren, sondern wird eher allgemein nochmal eingehen, was vielleicht eine Voraussetzung davon ist, dass ich das überhaupt erkennen kann. Und da würde ich eben sagen, das, was ich eben schon angesprochen habe, quasi eine vertrauensvolle Beziehung, sowohl wenn ich jetzt, sage ich mal, als Pädagogin arbeite oder eben auch ein Elternteil bin, ist eben das A und O, mögliche Anzeichen zu erkennen, die mir sagen, okay, irgendwas stimmt da nicht, vielleicht ist die Person, hat da gerade ein Interesse für die Ideologie oder für die Szene. Und natürlich gehört dazu aber auch eine Sensibilität gegenüber, was ist überhaupt Rechtsextremismus, wie drückt er sich aus, also sowohl quasi in diesen phänotypischen Sachen, wie diese Symbole und Codes, aber eben auch ja, was denken die Menschen eigentlich? Also eine Sensibilität gegenüber quasi einer rechtsextremen Ideologie und den dazugehörigen quasi Ungleichwertigkeitsvorstellungen. Also das heißt, wenn ich eine gute Beziehung zu den Menschen habe, dann wird mir auch auffallen, wenn die Person sich zum Beispiel zurückzieht und ich keinen Zugriff mehr habe, dann kann mir das komisch vorkommen. Oder die Person aber auch sehr provokativ auftritt, zum Beispiel mit rassistischen oder antisemitischen Aussagen oder eben möglicherweise mit neuen Freunden Zeit verbringt, die irgendwie, ja, wo irgendwie Gewalt eine Rolle spielt. Das heißt nicht, dass quasi alle diese Einzelnen für sich gesprochen bedeuten, dass die Person jetzt Teil von einer rechtsextremen Szene ist, aber das sind zumindest so Anzeichen, wo ich sagen kann, okay, ich möchte hier genauer hinsehen und ich möchte ins Gespräch gehen, um zu schauen, was sich da eigentlich verbirgt.
Das heißt, man sollte relativ früh, wenn man diese Anzeichen erkennt, schon mal das Gespräch suchen und sich dann über Möglichkeiten eventuell erkundigen und dann nicht erstmal lange abwarten, sondern...
Genau, also wie bei anderen quasi vielleicht, würde ich sagen, vielleicht so problematischen Entwicklungen, die es bei Jugendlichen geben kann, geht es auch genau hier einfach quasi über so eine Beziehungsebene in das Gespräch zu gehen, um erstmal rauszufinden, was ist da eigentlich los.
Welche Möglichkeiten haben Eltern dann an der Stelle? An wen kann man sich da zum Beispiel wenden?
Genau, also falls junge Menschen tatsächlich eine Affinität oder sogar Teil einer rechtsextremen Szene geworden ist, dann ist der Umgang damit erstmal ein großes Spannungsfeld. Das hatte ich ja vorhin schon ein bisschen angesprochen. Also es ist wichtig, auf der einen Seite diese Beziehung eben aufrechtzuerhalten, weil es ist eben wichtig, dass es eine Person gibt, die außerhalb dieser Szene ist und wo es ein Vertrauensverhältnis gibt. Aber gleichzeitig ist es natürlich sehr wichtig, eben eine deutliche Haltung zu zeigen und das auch abzulehnen. Und vor allem, wenn es natürlich zu einer Ausübung von Straf- und Gewalttaten kommt, denn hier ist nämlich eine Linie dann erreicht, wo die Person sich selber durch eventuelle Verurteilungen oder eben auch andere Menschen durch eventuelle Gewalttaten gefährdet. Und es braucht, was diese Fälle zeigen von Leuten, die ausgestiegen sind, ist, dass es auf jeden Fall eine intensive Auseinandersetzung braucht und ich nenne es mal einen langen Atem, weil das eben ein komplexer Prozess ist und der halt eben lange Zeit braucht. Und dort wurde halt deutlich, dass ein Ignorieren in der Hoffnung von, naja, das ist vielleicht eine Phase oder... es geht schon wieder vorbei, eine Annäherung an diese rechte Szene begünstigt hatte. Genau, und wichtig ist, würde ich sagen, dass es wichtig ist, natürlich sich Unterstützung auch aus seinem Nahumfeld aufzusuchen, also auch natürlich sich genau diese Ressourcen zu nutzen, die man drumherum hat, aber natürlich auch es wichtig ist, sich professionelle Unterstützung zu holen, also eben Beratungsstellen aufzusuchen, deren quasi Job ist, mit solchen Menschen, die sich in solchen Situationen befinden, auch zu begleiten.
Vielen Dank. Dann wären wir schon fast am Ende unseres Interviews. Sie hatten es vorhin schon einmal angerissen, das Thema Präventionsmaßnahmen. Können da eventuell solche gewissen Maßnahmen getroffen werden, um möglicherweise schon vorher was zu verhindern?
Das ist natürlich, da gibt es eine ganze Reihe und die, würde ich sagen, gibt es auch auf unterschiedlichen Ebenen, die Präventionsmaßnahmen und das, was ich vorhin quasi der möglichen Rolle der Eltern sein kann, eben emotional stabile Beziehungen und dass es quasi auch einen liebevollen Umgang in Familien gibt, dass das eine gelingende Prävention sein kann, aber auf einer quasi Ebene drüber, dass es einen dauerhaften und hochwertigen Ausbau von Freizeitgestaltung gibt, also vor allem auch in strukturschwachen oder auch ländlichen Regionen und also dass es da auch einen Ausbau der Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit gibt, um eben Ansprechpersonen zu schaffen, zu denen Jugendliche ein vertrauensvolles Verhältnis vielleicht auch eben außerhalb ihres Familienkontextes schaffen können. Ganz Allgemein braucht es quasi eine bessere Beteiligung von Jugendlichen an politischen und gesellschaftlicher Teilhabe. Das heißt, wenn Jugendliche erfahren, dass sie halt wirklich auch Sachen bewirken können, also dieses Stichwort der Selbstwirksamkeitserfahrung, wenn sie das erfahren haben, ist das eben die beste Prävention, weil sie eben dann nicht diese Selbstwirksamkeit vielleicht in der rechtsextremen Szene suchen. Aber natürlich gibt es auch die klassische Prävention, sage ich mal, in der politischen Bildungsarbeit wichtig. Das heißt, dass diese politische Bildungsarbeit als Teil des Unterrichts stattfindet.
Ach, dann ganz herzlichen Dank.
Danke auch von meiner Seite.
Auf Wiedersehen.